So, guten Morgen, liebe Gemeinde. Guten Morgen auf meiner Seite an alle hier vor Ort oder auch im Livestream. Ich darf euch alle recht herzlich begrüßen an diesem sonnigen, mehr oder weniger sonnigen Sonntagmorgen. Der ein oder andere dürfte mich kennen. Für die, die mich noch nicht kennen, ein paar Worte zu mir, bevor es dann zum wichtigen Teil geht. Mein Name ist David Walzert, ich bin 18 Jahre alt, gehe in die Gemeinde seit circa 3,5 Jahren. Würde auch sagen, dass ich seit circa 3,5 Jahren gläubiger Christ bin. Habe mich getaufen lassen vor 2,5 Jahren und bin in der Gemeinde tätig bei den Royal Rangers als Teamleiter mit noch zwei anderen jungen Männern und im Jugendkreis bin ich auch in der Leitung aktiv und bin nebenbei noch Student. Genau, das dazu. Dann lass uns gleich anfangen mit der Predigt. Das heutige Thema seht ihr bereits hier. Ich habe eine PowerPoint vorbereitet, dass wir uns Stück für Stück daran hangeln können an dem Text. Die Überschrift habe ich mir nicht ausgesucht. Das war für mich ein bisschen problematisch dann auch. Ich muss sie, glaube ich, nicht vorlesen. Wir starten dann vielleicht mit dem Text. Ja, er ist nicht so leserfreundlich, tut mir leid. Ich lese aus meiner Übersetzung vor, die ist leicht anders. Ich habe die nicht gefunden, die Ranger-Bibel im Internet. Gibt es anscheinend nur bei uns. Naja, ich würde einfach vorlesen und dann schauen wir uns Stück für Stück diesen Text doch an. Die Stelle ist 1. Korinther 12, die Verse 1 bis 11. Auch über die Geistesgaben will ich euch, liebe Geschwister, nicht im Unklaren lassen. Ihr wisst ja, wie es euch zu den stummen Götzenbildern hinzog, als ihr noch Ungläubige wart und wie ihr geradezu hingerissen wurdet. Deshalb erkläre ich euch ausdrücklich, keiner, der durch den Geist Gottes redet, wird jemals sagen, Jesus sei verflucht. Und ohne den Heiligen Geist kann keiner sagen, Jesus ist der Herr. Es gibt nun zwar verschiedene Gnadengaben, doch nur einen und denselben Geist. Es gibt verschiedene Dienste, doch nur einen und denselben Herrn. Es gibt verschiedene Kräfte, doch nur einen und denselben Gott, der alles in allen wirkt. Aber jeder bekommt eine Offenbarung des Geistes nur zum allgemeinen Nutzen geschenkt. Dem einen wird vom Geist das Wort der Weisheit gegeben, ein anderer kann durch denselben Geist eins vermitteln. Einem dritten wird eine besondere Glaubenskraft geschenkt, einem anderen wieder Heilungsgaben. Alles durch denselben Geist. Der Geist ermächtigt den einen, Wunder zu wirken, einen anderen lässt er Weisung Gottes verkündigen. Ein dritter erhält die Fähigkeit zu unterscheiden, was vom Geist Gottes kommt und was nicht. Einer wird befähigt, in nicht gelernten fremden Sprachen zu reden und ein anderer sie zu übersetzen. Das alles wird von einem und demselben Geist bewirkt, der jedem seine besondere Gabe zuteilt, wie er es beschlossen hat. So, ein ziemlich langer Text, sehr interessant, dass ich ihn bekommen habe oder ich gefragt wurde, ob ich darüber predigen wollen würde. Dachte ich erstmal, okay, super. Ich finde den Text nicht so einfach, es gibt deutlich einfachere Texte, wie ich finde. Aber ja, habe mein Bestes gegeben und ich hoffe, dass da vieles bei rumkommt. Wir wollen jetzt gleich schauen, was ja, Gott durch sein Wort und durch mich einfach euch mitgeben möchte. Vorab, dem aufmerksamen Leser und Zuhörer ist vielleicht aufgefallen, dass die Überschrift gar nicht drin vorkommt. Das ist mir auch aufgefallen. Und das war das erste Problem, was ich zu Hause am Schreibtisch saß und ich dachte mir, toll, es wird nicht zu einem geistlichen Menschen erzählt und von Verschiedenheiten der Gemeinde lese ich auch relativ wenig. Also was tat ich? Ich habe gebetet, recherchiert, nachgedacht, mich ausgetauscht und, naja, vieles gelernt. Und der erste Teil der Predigt handelt über die menschliche Identität. Da schauen wir uns nämlich die Verse 1 bis 3 so ein bisschen an. Und um zu verstehen, wo ein geistlicher Mensch in diesen ersten drei Versen drin ist, muss man Griechisch können. Ich kann kein Griechisch, zu meiner Schulzeit gab es sowas nicht. Die liegt zwar nicht so lange her, aber ja, auf meiner Schule gab es nur Latein. Auch ganz nett. Naja, dieses Wort Wirkungen des Geistes oder Geistesgaben, wie es bei mir heißt, heißt im Griechischen Pneumatikon. Entschuldigt die Aussprache, ich kann wie gesagt kein Griechisch. Und dieses Wort hat zwei Bedeutungen, je nach Kontext. Es kann Geistesgaben heißen oder Wirkungen des Geistes oder auch geistlicher Mensch. Es kommt da auf die Übersetzung an und auf den Kasus. Nun, warum bin ich überzeugt, dass es hier zuerst um geistliche Menschen geht und später erst um die Geistesgaben? Das liegt ganz einfach daran, dass Paulus in Vers 4, wenn er über die Geistesgaben redet, ein anderes Wort benutzt im Griechischen, nämlich Charisma. Auch dieses Wort kennen wir, ich glaube, das ist uns geläufig, Charisma kennt man aus manchen Kontexten und ja, ist uns irgendwo bekannt. Jetzt wollen wir uns die Verse 2 und 3 anschauen und dann werde ich euch erklären, was ein geistlicher Mensch ist. Weil ich glaube, dass wir uns immer wieder fragen, was ist denn ein geistlicher Mensch? Das haben sich die Griechen gefragt, das frage ich mich und ich glaube, das fragt ihr euch auch immer wieder. Bin ich geistlich oder nicht? Weil dann wäre ich ja fleischlich. Und wenn ich hier reinschaue, merke ich, dass fleischlich schlecht ist. Also ja, lese ich immer wieder. Und dazu habe ich eine Grafik erstellt. Die wird von links nach rechts gelesen. Wir fangen bei dem Vers 2 an, da heißt es, ihr wisst ja, wie es euch zu den stummen Götzenbildern hinzog, als ihr noch Ungläubige wart und wie ihr geradezu hingerissen wurdet. Die Verse 2 und 3, finde ich, sind dann doch ja, das Evangelium sehr verkürzt. Wenn ihr eines Tages die Möglichkeit habt, einem Menschen vom Evangelium zu erzählen, von der, wie ich finde, besten Botschaft, die es überhaupt gibt, also ich kenne keine bessere als von einem König, der sich auf die Seite der Schuldigen stellt und sich so klein macht wie sie und sogar noch die Füße wäscht und dann noch ihre Schuld bezahlt, dann könnt ihr euch an diesen zwei Versen gut orientieren. Weil links vom Kreuz, also vor dem Kreuz, das ist bewusst so gewählt, erklärt Paulus den Korinthern, wie das Leben vor der Bekehrung war. Er sagt, früher wurdet ihr zu Götzenbildern hingezogen. Ja, wenn jemand irgendwo hingezogen wird, dann wird er halt hingezogen. Dann kann der da nicht viel gegen machen, wie wenn man an so einer Hundeleine ist. Ja, also wenn ich einen Hund an der Leine habe, dann geht er so weit ich will und wenn er herkommen soll, dann kommt er halt her. Und Götzenbilder, die waren damals sehr im Trend. Sind sie heute immer noch. Heute sind es halt keine Skulpturen mehr oder Statuen, wo man sich niederwirft. Gibt es immer noch zu kaufen im Baumarkt. Aber selten gesehen, dass sich einer davon niederwirft. Wir haben heute andere Götzenbilder. Ich glaube, da ist die Palette sehr vielfältig. Sei es Geld, Frauen, Autos, Alkohol, Schule, Sport, wie auch immer. Die Palette ist vielfältig. Wir sind da sehr, sehr kreativ. Warum sind wir da sehr kreativ? Naja, das Volk Israel war mal in der Wüste. Und in der Wüste gibt es nicht viel. Da gibt es Sand. Noch mehr Sand, ein paar Steine und komische, tödliche Tiere und ich habe keine Ahnung, wie die überleben können. Also gibt es nicht viel. Und als das Volk Israel am Berg Sinai war und Mose nicht da war, was hat man gemacht? Naja, man ist kreativ und macht sich halt seinen eigenen Gott. So ein goldenes Kalb war es, glaube ich. Also wir sind sehr kreativ. Ja? Also selbst wenn nichts da ist, finden wir irgendwas zur Anbetung. Es liegt in der Natur des Menschen, dass er irgendwas anbeten muss, mehr oder weniger. Wir sind so programmiert, wie man, wenn man ein Programm schreibt. Ich bin kein ITler. Gibt es bestimmt irgendwelche hier. Da weiß man, wenn ich so programmiere, dann macht es das halt. Und so war das früher auch. Und dann kommt das Kreuz als Sprenger der Ketten, als das, was alles verändert, als die Mitte. Und das verändert alles, weil danach heißt es, deshalb erkläre ich euch ausdrücklich, keiner, der durch den Geist Gottes redet, wird jemals sagen, Jesus sei verflucht. Und ohne den Heiligen Geist kann keiner sagen, Jesus ist der Herr. Das Kreuz beendet nämlich eine bestimmte Sache. Es beendet die alte menschliche Natur. In Galater 5, 23 lesen wir, Menschen, die zu Jesus Christus gehören, haben die eigene Natur mitsamt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Das heißt, unsere alte Natur, diese fleischliche, vergängliche, zu Götzenbildern hingezogene, die ist vorbei. Das ist tot, begraben, nicht mehr da und jetzt ist eine neue da. Und da stellt sich die Frage, welche? Naja, wenn das Fleischliche tot ist und wir Kinder Gottes geworden sind, aus Geist geboren sind, ist die logische Konsequenz, dass wir geistliche Menschen sind, Kinder Gottes. Naja, das heißt, unsere Identität ist eine ganz neue, nicht mehr die alte, vergängliche, die so ja, der Sünde halt hingegeben ist, sondern eine neue, aus Geist geboren. Und deswegen ist auch unsere Identität nicht von unseren Taten abhängig, weil wenn unsere Identität davon abhängt, wie viel wir beten und wie oft wir versagen, dann ist unsere Identität doch sehr wackelig. An manchen Tagen wäre ich dann der Superchrist, an manchen Tagen, da will man gar nicht drüber reden über mich. Ja? Also, ja. Das heißt, aus der Identität heraus sollten die Taten herausspringen. Aus dem Fundament dessen, dass wir Kinder Gottes sind und geistliche Menschen sind in Christus Jesus, beten wir, daraus fasten wir, daraus erzählen wir Menschen von Jesus, weil dann die logische Konsequenz kommt nach dem Kreuz. Warum steht es nach dem Kreuz? Erst wenn du das Erlösungswerk angenommen hast, kannst du auch nachfolgen, du kannst dann das Kreuz mitnehmen. Davor wird es ein bisschen schwierig. Das zum ersten Teil der Predigt, das ist jetzt der zweite Teil, die Gnadengaben. Da fehlt die Zahl 2, die habe ich vergessen. Bitte seid mir da einfach nachsichtig. Das ist der Text, um den es jetzt gehen wird, um den nächsten Abschnitt. Die Verse, ja, die seht ihr hier, ich werde sie nicht nochmal vorlesen, sondern wir hangeln uns da Stück für Stück einfach dran vorbei. Und das Interessante ist, wenn wir uns das Wort Gnadengaben mal anschauen, also es sind Silben unterteilen, ich weiß es eigentlich, mehr Silben, aber Gnade und Gabe einfach mal anschauen, dann merken wir, dass Gnade und Gabe in seiner Grundessenz doch sehr, sehr ähnlich sind. Gnade ist etwas, was du dir nicht erarbeiten kannst. Gnade wird dir gegeben oder sie wird dir verwehrt. Eine Gabe kannst du dir nicht erarbeiten. Eine Gabe wird dir gegeben oder sie wird dir halt eben verwehrt. Du kannst so viel trainieren, wie du willst. Wenn jemand eine Gabe hat, hat er halt eine Gabe. Du kannst so viel gute Werke tun, wie du willst. Wenn dir Gnade gegeben wird, wird sie dir gegeben. Und wenn nicht, dann halt eben nicht. Und Paulus benutzt dieses Wort hier, Gnadengaben. Gut, es ist ein deutsches Wort, das passt doch ganz gut. Nicht ohne Grund. Weil es uns als Christen in eine demütige Haltung bringen sollte. Wir müssen verstehen, dass diese Geistesgaben, die später erklärt werden, nicht dafür da sind, uns zu rühmen, weil wir gar nichts dafür können. Wenn wir diese Gaben empfangen, dann nur aufgrund reiner Gnade. Nicht, weil wir der dickste Hecht im Teich sind oder ja, hier richtig vorangehen und sowas. Nein, aufgrund Gnade Gottes. Und bevor Paulus die Gnadengaben erwähnt, gibt er uns das da. Eine Anleitung. Eine Anleitung aus dieser Anleitung, Die ist auch super. Bei einer Anleitung ist es sehr wichtig, ich weiß nicht, wer schon mal so einen Schrank gebaut hat oder sowas oder einen Tisch oder irgendwas gebaut hat. Bei einer Anleitung ist es wichtig, dass man jeden Schritt macht. Wenn man manche Schritte weglässt, dann kommt auch irgendwas zustande, aber dann kann der Schrank kein Schrank werden. Das heißt, wenn ich beim Schrank die Wände weglasse, ja, dann ist es halt kein richtiger Schrank, sondern so, weiß nicht, Regal, aber kein Schrank. Und so ist es auch bei den Geistesgaben. Paulus gibt uns eine ganz klare Erklärung, wie die zu verwenden sind. Warum tut er das? Wenn man im Korintherbrief so ein bisschen rumschaut, dann merkt man, dass Paulus ja, enttäuscht, ich würde nicht sagen sauer, aber so ein bisschen was zu kritisieren hat in der Gemeinde in Korinth. Er sagt, okay, so wie ihr euch taufen lasst, so funktioniert das nicht so richtig. Und so wie ihr das Abendmahl feiert, das haben wir letzte Woche gelernt, so funktioniert es auch nicht, dass der eine da schon voll gegessen ist und voll getrunken ist und der nächste kommt gerade von der Arbeit. So funktioniert es nicht. Und deswegen gibt Paulus uns als Gemeinde, uns ganz persönlich, eine Gebrauchsanleitung mit, die folgendermaßen heißt. Bei mir in der Übersetzung steht, aber jeder bekommt eine Offenbarung des Geistes nur zum allgemeinen Nutzen geschenkt. Das heißt, bevor wir uns damit beschäftigen, was Geistesgaben sind und wie man die einsetzen sollte, sollten wir uns überlegen, wie man die überhaupt benutzt. Klingt logisch. Und die Erklärung steht eigentlich schon drin. Aber um überhaupt die Anleitung ausführen zu müssen, braucht man eine Grundlage. Gemeinschaft. Wenn man die Geistesgaben nur im allgemeinen Nutzen nutzen kann, zum Nutzen der Gemeinde, sollte man auch die Gemeinschaft mit anderen Gläubigen suchen. Sonst wird es schwer. Wenn man sein christliches Leben so vor sich hindümmelt, alleine irgendwo, dann funktioniert es nicht. Jesus starb ja für Gemeinschaft. Er starb dafür, dass wir als die Geschöpfe einfach mit ihm Gemeinschaft haben dürfen. Also sollten auch wir als Kinder Gottes dann auch Gemeinschaft miteinander pflegen und dann einander dienen in Liebe. Und das ist der Grundgedanke dahinter, dieses Dienen in Liebe, zu sagen, okay, diese Geistesgaben sind nicht dafür da, damit ich mir den Bauch humore und denke, ach, wie schön ist das Leben, ich habe hier die ganzen Gaben und super, sondern damit wir sagen, okay, ich achte dich höher als mich. Ich achte dich höher als mich und schaue, wie ich dir helfen kann. Und mir wird von anderen unter die Arme gegriffen. Also wir helfen uns einander, wir nutzen der Gemeinde, wir nutzen nicht uns selber. Und da ist immer wieder die Frage, diene ich jetzt mir oder diene ich Christus und seiner Gemeinde? Und das sagt Paulus uns hier ganz klar, hinterfragt euch immer wieder, schaut, wem dient ihr gerade? Und dann erklärt Paulus uns die Geistesgaben. Es sind 9 Stück, ich habe gehofft, es sind 7 oder 12, so eine schöne Zahl. Es sind halt nur 9. Auch nicht schlecht. Und wenn man sich die Geistesgaben mal anschaut, es ist Wort der Weisheit, die Einsicht, die besondere Glaubenskraft, die Heilungsgaben, Wunder zu wirken, Weisung Gottes verkündigen, Geisterunterscheidung, in fremden Sprachen sprechen und diese zu übersetzen, dann merkt man etwas. Die sind sehr unterschiedlich. Die sind für die verschiedensten Lebensbereiche notwendig. Ja, also in manchen Problemen ist die Gabe super und in manchen braucht man halt das hier viel mehr. Warum ist das so? Jetzt werdet ihr aktiv. Seid noch hoffentlich alle wach. Schaut euch mal kurz um in den Reihen. Ihr müsst nicht aufstehen, ihr müsst ja nur umschauen. Und dann werdet ihr verstehen, warum die Geistesgaben so unterschiedlich und verschieden sind, denn die Antwort liegt auf der Hand, beziehungsweise sie sitzt in den Reihen vor mir. Es liegt daran, weil wir Menschen so unterschiedlich sind. Wir alle sind vollkommen unterschiedlich. Jeder lebt in einem Universum von Beziehungen, was für uns Menschen manchmal selber nicht zu verstehen ist. Nur Gott kann es manchmal verstehen. Und wir sind unfassbar unterschiedlich. Jeder bringt sowas mit in die Gemeinde. Probleme, Fähigkeiten, Gaben, sein Mist halt auch manchmal. Und das ist gar nicht schlimm. Ja, also hier muss keiner perfekt sein, das will ich gar nicht sagen. Also jeder soll kommen, wie er halt eben ist. Und das ist auch das Interessante, weil Verschiedenheit eine zweiseitige Medaille ist. Ja, das Bild ist einfach nur um 180 Grad gedreht, ich habe keine andere gefunden. Bitte. Aber lasst mich euch erklären, warum Verschiedenheit eine zweiseitige Medaille ist, warum es gut als auch schlecht sein kann. Ich fange mit dem Schlechten an, weil das Gute kommt immer am Schluss. Warum kann Verschiedenheit schlecht sein? Ich glaube, ihr alle würdet sagen, Verschiedenheit kann zu Konflikten führen. Ich habe eine andere Meinung als hier irgendeiner oder der hat eine andere Meinung als ich. Es kann sein, dass es dann zum brodelnden Kochtopf kommt und hoffentlich schießt der Deckel nicht in die Luft. Verschiedenheit kann aber auch richtig gut sein. Und da kommen wir zum nächsten Bild, dem Puzzle. Ich weiß nicht, wer schon mal gepuzzelt hat. Ich fand es früher mal super, so Dino-Puzzles zu machen. Fand ich mal cool, ich fand es mal doof, dass manche so ewig gebraucht haben, weil man manche Teile nicht gefunden hat. Aber Puzzle sind an sich eine super Sache, um das zu verdeutlichen, was ich meine mit Verschiedenheit. Da gibt es auch noch ein biblisches Bild, dazu nachher. Wir alle sind sehr unterschiedlich. Wir alle haben so unsere Probleme, unsere Fähigkeiten, unsere Gaben. Und da kommen die Geistesgaben und der Heilige Geist ins Spiel. Denn Frank hat vorhin erwähnt, wir sind verbunden im Geist Gottes. Wenn wir alle gleich wären, das heißt, es gäbe keine Unterschiede, bilden wir das rechte Bild ab. Alle sind genau gleich. Viereckel, keine Verzahnungen, keine Übereinstimmungen, keine vielleicht auch mal Konflikte, wo man sich vielleicht mal Reibereien aussetzen kann, aber auch keine Punkte, wo man einhaken kann und sagen kann, hey, ich habe hier schon Erfahrung in dem Lebensbereich, ich kann dir helfen oder lass zusammen beten, lass uns gemeinsam fasten, lass uns gemeinsam vor das Angesicht Gottes treten. Wenn wir alle gleich sind, naja, dann würde ja keiner zu Wort kommen, wenn jeder so ist wie ich. Ja, also dann wäre das schwierig. Gott sei Dank ist nicht jeder wie ich, sondern wir sind unterschiedlich. Wir sind ein Puzzle, was mit all der Verschiedenheit zusammen ein gesamtes Bild ergibt, ein gutes Bild ergibt. Das biblische Bild wäre der Körper. Ja, ein Körper, ihr seht mich, ihr seht auch euren Körper, ist sehr unterschiedlich und sehr verschieden geprägt. Ohne eine Hand wird es schwer mit dem Essen. Und wenn wir alle nur Augen wären, wird es schwer mit dem Verkündigen des Wortes. Sind wir alle Münder, wird zum Zuhören noch viel schwieriger. Das heißt, diese Verschiedenheit, die ist unfassbar gut und kann ein unfassbarer Schatz sein, wenn wir es richtig benutzen. Dabei ist aber wichtig zu verstehen, dass wir einen anderen höher achten als uns selber und nicht sagen, ja, ich bin jetzt hier der und der, meine Aufgabe ist viel wichtiger als deine. Nein, auch die ganz Kleinen sind sehr wichtig. Und jetzt diese Geistesgaben, die sind sehr verschieden, wie bereits festgestellt. Und dadurch können wir uns unterstützen, können wir sagen, okay, er hat vielleicht diese Gabe, ob es die Geistesgabe ist oder andere, weiß ich jetzt nicht, der kann mir da helfen. Ja, ich kann zu ihm hingehen, mit ihm beten, mit ihm Gemeinschaft pflegen. Aber all das geht eben nur, wenn ich auch Gemeinschaft suche. Wenn ich das nicht suche, dann wird es schwer mit Gemeinschaft. Und da habe ich noch einen Teil rausgesucht, die Rangordnung. Ja, also bei einem Leib oder auch beim Leib der Gemeinde ist Christus das Haupt. Das heißt, das Gehirn ist oben, ist normalerweise bei Menschen so. Und wenn der Haupt nicht mehr oben ist, sondern weg ist, also wenn der Mensch den Kopf nicht mehr oben hat, sondern ihn gar nicht mehr hat, dann wird es schwierig. Dann lebt man nicht mehr so lang. Ich will nicht sagen, also ja, ist einfach mal so als Feststellung. Nun, warum Rangordnung? Dazu schauen wir uns den 11. Vers an. Das ist der kürzeste, aber da habe ich am meisten coole Sachen zu gefunden. Da heißt es nämlich, dass alles wird von einem und demselben Geist bewirkt, der jedem seine besondere Gabe zuteilt, wie er es beschlossen hat. Die Rangordnung ist leider erst am Ende dieses Verses. Wir schauen uns zuerst was anderes an, nämlich Einheit. Ja, Einheit und Verschiedenheit klingt immer sehr paradox. Das war es für die Griechen damals auch. Deswegen erklärt Paulus auch immer wieder Einheit, Einheit, ein und derselbe Geist, durch denselben Geist. Warum macht er das? Und da müssen wir einen kurzen Exkurs machen. Ich weiß nicht, wer sich von euch mit griechischer Mythologie auskennt. Ich fand es früher als Jugendlicher faszinierend. Ich habe da so Bücher gelesen, Percy Jackson, so ein junger Mann, der da Erlebnisse hat in der griechischen Welt. Keine Ahnung, ob es jemand kennt. Fand ich mal sehr cool. Bei den Griechen war das anders als bei uns. Die hatten ganz, ganz viele Götter. Die hatten den, der dafür zuständig ist, die Frau war dafür zuständig und der war hierfür zuständig. Und wenn ich irgendwas gebraucht habe, habe ich dem ein Opfer gebracht, damit er mir halt da gut gesinnt war. Das hat sich auch in die Gemeinde etabliert. Am Anfang des Korintherbriefs lesen wir, wie Paulus sagt, ja, ihr lasst euch von dem taufen und denkt, ihr gehört zu dem. Oder ihr lasst euch von dem und dem taufen und ihr gehört zu dem. Dabei gehört ihr doch alle zu Christus und nicht irgendwie zu jemand anderem. Und dieses Denken war da halt immer wieder eingeflochten. Paulus möchte damit aufräumen und sagen, nein, all das geschieht durch den einen, gleichen Gott. Und das ist das Interessante, weil es war für die Griechen total revolutionär und ich glaube, es ist auch für uns immer wieder, dass es uns ins Nachdenken anregt, zu sagen, okay, wir sind sehr verschieden, im Endeffekt sind wir aber ein Leib und wir werden es im Himmel wiedersehen. Ja? Also ich hoffe, ihr freut euch darüber. Ja, aber im Endeffekt werden wir uns dann da eines Tages wiedersehen. Der nächste Gedanke ist der zweite Teil dieses Satzes, der jedem seine Gabe, seine besondere Gabe zuteilt. Ich glaube, wir sind immer wieder in diesem Denken, dass Gott uns vergessen hat, dass Gott zu spät ist. Ja, Gott verspätet sich eigentlich nicht, erst wenn dann pünktlich. Zu spät ist er nicht. Und immer wieder denken wir, ja, aber ich habe jetzt hier keine Gaben oder ich habe keine Fähigkeiten, seien es Geistesgaben oder allgemeine Fähigkeiten. Und wir denken, ja, wir sind vielleicht vergessen worden, als wir geschaffen wurden. Da wurde vielleicht nicht so viel Gaben ausgeschenkt, beim anderen zu viel. Ich kann euch beruhigen, so ist es nicht. Ja, also jeder von euch hat eine Gabe, vielleicht findet er sie gerade noch nicht. Eines Tages wird er sie finden, weil, naja, der Geist gibt jedem seine Gabe. Gott schenkt jedem Gaben. Das Interessante ist, Gott vergisst niemanden. Wenn wir es im Kontext des Abendmahls lesen, das ist das Kapitel davor, wie letzte Woche, da ist auch der Kontext, dass man sagt, wir wollen keinen vergessen. Wir wollen das gemeinsam machen. Und Gott vergisst nichts, nicht eins seiner Schafe. Also, für mich sehen Schafe immer genau gleich aus. Wenn da so eine Schafsherde ist, die sind alle weiß, sind knuffig und essen halt Gras. Und wenn sie auf den Rücken fallen, können sie schnell sterben. Aber für Gott ist da nicht einfach nur ein weißes Schaf, was halt mal weg ist und mal da ist. Gott sieht, wenn was fehlt. Und nicht nur das, er macht sich auch noch auf die Suche danach und sagt, okay, du bist mir wichtig, ich vergesse dich nicht. Ich vergesse dein Problem nicht, ich vergesse deinen Konflikt nicht, ich vergesse ja, den Mist, den du machst nicht. Ich Geh auf die Suche, ich jage dir nach, bis du wieder da bist, in Sicherheit. Und der nächste Gedanke ist der, wie er es beschlossen hat. Und das ist das mit der Rangordnung. Ja, wir Menschen, wir sind immer so ein bisschen, vor allem heutzutage in der westlichen Welt, mit Rangordnung immer so ein bisschen schwierig. Vor allem, wenn es um unsere eigenen Pläne und Ideen geht. Ja, also ich habe meine Meinung, du hast deine. Hauptsache, wir kommen uns nicht in die Quere. Ja, so ist immer wieder unser Denken. Und jemanden über uns zu haben, fällt uns ab und zu auch sehr schwer. Paulus sagt aber, okay, es gibt jemanden über euch. Der ist Gott. Und der bist nicht du. Und das ist auch gut so. Das entlastet uns eigentlich sehr. Das ergibt auch Sinn, wenn man sich den Körper mal anschaut. Über dem Kopf ist nicht mehr viel. Ja, der Leib ist darunter in Unterordnung. Nun, ich glaube, es ist klar, dass wir denken, okay, wir sind nicht Gott. Es gibt einen Gott, wir sind es nicht. Aber es geht noch viel weiter. Wir sind auch nicht die Berater Gottes. Ich glaube, immer wieder ertappe ich mich selber dabei. Und ich glaube, wenn ihr ehrlich zu euch selber seid, merkt ihr auch, ab und zu, da bin ich schon so ein Ratgeber Gottes. Und denke, Jesus, jetzt schau mal. Also, wäre super, wenn es jetzt hier so läuft. Versteht mich nicht falsch. Bitten und suchen und anklopfen ist nicht falsch. Jesus sagt das immer wieder, bittet, bittet, bittet. Aber er sagt nirgends beratet. Weil Gott ist schlau genug, um selber Entscheidungen zu treffen und weise genug, die richtigen zu treffen. Wer sich beraten darf, sind wir. Weil wir eben dann doch manchmal auf krummen Wegen unterwegs sind, manchmal so ein bisschen unseren Dickschädel haben. Aber Gott sagt dann einfach, hey, lasst dich doch von mir beraten. Wenn es euch an Weisheit mangelt, dann bittet und er wird euch Weisheit geben. Und das braucht halt eben auch Unterordnung. Beim ganzen Text fällt eine Sache auf. Es gibt keine Zeitangabe, wann diese Gaben kommen, wie lange die Gaben bleiben, ob wenn man sie mal hat, die für immer bleibt, bis man halt stirbt oder nicht. Und wir Menschen, ich glaube, wir lieben es, Zeitangaben zu haben. Die Jünger haben Jesus gefragt, wann er wiederkommt. Jesus sagte bald. Und dann fragen die Jünger, ja, wie werden wir es erkennen? Also die gleiche Frage eigentlich nochmal. Jesus gibt eine ziemlich einfache Antwort. Ihr werdet es erkennen an den Zeichen. Kriege gibt es schon sehr lange. Dann würde er einfach zeigen, okay, seid immer bereit. Und dieser Gedanke, okay, Zeit ist hier gar nicht mal so in dem Text drin, bringt uns wieder in die Unterordnung, in die Demut, in die Anbetung, zu sagen, okay, ich vertraue deinem Zeitplan, Jesus. Nicht mein Zeitplan. Ja, ich habe auch meinen Zeitplan, aber der passt nicht mal mit dem mit Gott überein, weil Gott dann manchmal so andere Maßstäbe an Zeit hat und so denkt, ja, das kommt wann anders, David. Ja, da musst du nicht so viel Gedanken machen. Und auch, ja. Das nächste, was sehr interessant ist, noch der letzte Gedanke, ist, dass in den ganzen Versen, die ich vorgelesen habe, der Mensch relativ wenig handelt. Und selbst da, wo der Mensch handelt, handelt eigentlich nur der Geist durch den Menschen. Gehen wir zurück zum ersten Teil, bei der Identität des Menschen. Am Anfang, okay, bevor er Christ wird, handelt der Mensch relativ viel selbst. Wenn er Christ wird, muss aber erstmal der Geist was tun. Also ich habe keinen Mensch erlebt, der aufwacht und sagt, oh, sonniger Tag, heute werde ich Christ. Ja, also habe ich noch nicht erlebt. Falls ihr es erlebt habt, könnt ihr mir es gerne erzählen. Würde mich auch freuen für den Menschen dann. Das nächste, in der Verschiedenheit der Gemeinde und wie man die Geistesgaben einsetzt, im Nutzen und Dienen der Gemeinde, geht das auch nur mit dem Geist Gottes. Christliches Leben geht durch menschliches Versuchen nicht. Wir scheitern da so oder so dran. Es geht nur durch Jesus Christus, nur durch seinen Geist. Und auch bei der Rangordnung geht auch das nur durch den Geist. Wir Menschen finden es immer wieder schwer, uns unterzuordnen, zu sagen, ja, okay, dein Wille geschehe. Das beten wir immer sehr, so, nicht so oft. Ja, also, Jesus, bitte mach dies und das und dein Wille geschehe. Das ist zumindest bei mir ab und zu so, muss ich ehrlich sein. Das wird so ab und zu mal rangehangen. Aber das ist eben eine Herausforderung, eine Spannung, wo man sagt, okay, dein Wille geschehe und eben nicht meiner. Das heißt, in all diesen Versen handelt der Geist, wenn wir es ihm erlauben, durch uns zu handeln. Und das ist wichtig. Ja, bei all dem, finde ich, zeigt sich immer wieder Gott, wie er wirkt durch Menschen, wie er versucht, Gemeinschaft herzustellen, wie er versucht, ja, einfach uns gesundes Leben zu geben mit seiner hier Anleitung, mit seinem Wort. Da sollte man auch nicht einfach das rausnehmen, was einem gefällt, sonst kommt auch ein krummes Bild bei raus. Und ja, ich finde einfach all dieses zusammen kombiniert, bringt mich immer wieder in Anbetung zu sagen, okay, wie groß ist dieser Gott doch, dass er sich so viel Gedanken macht, dass er sich so viel Prinzipien ausdenkt, dass Gemeinschaft möglich ist, dass Veränderung möglich ist, dass man Zeit miteinander verbringen kann, obwohl man unterschiedlich ist in mancherlei Hinsicht, das ist auch okay. Genau, das finde ich immer wieder ja, faszinierend einfach und das bringt mich immer wieder an Anbetung. Ja, Anbetung dürfen wir jetzt auch gleich machen. Ich darf das Lobpreisteam so langsam nach vorne bitten. Ich wäre mit meinem Teil am Ende. Ich hoffe, ihr konntet irgendwas mitnehmen, irgendeinen Gedanke. Falls nicht, naja, dann habe zumindest ich was gelernt dabei. Solltet ihr Kritik haben, dürft ihr die gerne äußern. Falls euch was nicht gefallen hat, prüft zuerst euch und dann mich. Nein, das meine ich einfach, dass vielleicht ihr einfach euch auf die Füße getreten fühlt und dann überlegt darüber nach. Ich danke ab und bedanke mich.